Hi Sebastian, schön, dass du da bist.
Hi, freue mich hier zu sein.
Du weißt wirklich gar nicht, auf wen du jetzt triffst.
Nein, und das macht mich doch ein bisschen nervöser, wie ich eigentlich bin. Weil wir sind ja doch häufiger mal vor der Kamera. Aber so ganz ohne, dass ich weiß, wer das ist, kenne ich nicht.
Wie ist das für Sie, dass Sie jetzt gar nicht wissen, auf wen Sie treffen?
Ja, das finde ich hochspannend. Also so muss das sein, ne? Spannung, Aufregung, das ist in zwei Worten genau das, was im Moment passiert.
Ich gehe da jetzt ganz offen rein und freue mich eigentlich, was da jetzt gleich passiert. Ein bisschen Magie.
Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz.
Herzlich willkommen zu Gemischte Tüte, herzlich willkommen zum Blind Date. Darf ich vorstellen, Sabine Wittmann, Sebastian Xuck, Sabine Wittmann.
Ja. Freut mich sehr.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Es gibt ja zwei Regeln bei Gemischte Tüte. Die erste Regel ist, dass sich unsere Gäste nicht kennen. Und jetzt wollen natürlich unsere Hörerinnen und Hörer wissen, kennt ihr euch wirklich nicht?
Nee. Wirklich nicht.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ich war gespannt, ob ihr das hinkriegt, jemanden zu finden, den ich wirklich nicht kenne, aber es ist so.
Ja, ich muss auch sagen, ich dachte, die Chance ist relativ hoch, dass man sich doch kennt, aber überhaupt nicht. Deshalb, ich bin umso gespannter gerade.
Genau. Okay. Es gibt ja dann auch die Idee, dass wir sehr schnell ganz viele Informationen aus euch rausbekommen, sehr, sehr persönliche und auch auf eine andere Art sich vorzustellen. Deswegen haben wir Sie gebeten, ein Geschenk mitzubringen. Das so ein bisschen, also Sie waren ganz frei, es konnte den Beruf erklären, es konnte ein bisschen was über die Persönlichkeit erklären. Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, was Sie mitgebracht haben. Sabine Wittmann, was haben Sie denn für Sebastian Xuck, von dem Sie nicht wussten, dass es Sebastian Xuck ist, mitgebracht?
Also ich habe eine Kleinigkeit aus unserer Historie mitgebracht, wobei ich da etwas in Schwierigkeiten bin, weil dieses Geschenk darf ich Ihnen eigentlich gar nicht mitgeben, weil wir nur noch so wenige davon haben. Ich habe dann ein kleines Ersatzgeschenk mitgebracht, aber diese Sache musste ich trotzdem mitbringen, weil sie einfach alle unsere Kompetenzen erklärt.
Oh. Holen Sie mal raus und gerne auch beschreiben für die Hörerinnen und Hörer, die
ich mal
nicht
in
sehen.
Meine Tüte, das ist auch schön beschriftet, wie man sieht. Ne?
Ja.
Also das Geschenk, was ich Ihnen mitgebe, ist hier drin nachher. Das hat auch was mit unseren Produkten zu tun. Aber das ist eigentlich das, was ich mitbringen wollte. Das ist eine Kugel. Auf den ersten Blick.
Darf er sie anfassen?
Ja, natürlich. Eine Kugel, schwer, aus Metall.
Hohl.
Hohl, genau. Das ist die ganz berühmte Hohlkugel, auf der das ganze Unternehmen Bitolagertechnik gründet. Das ist nämlich das Modell der Erfindung des Urgroßvaters meines Mannes.
Oh.
Und das ist der Grund, warum Bitolagertechnik gegründet wurde. Tatsächlich 1845, in einer Zeit, wo wirtschaftlich unheimlich schwierig war, wo es unheimlich viel Konkurrenz gab. Und jeder überlegte, wie kann er aus der Menge herausstechen und natürlich auch Geld verdienen. Und da hat unser Urahn ein Verfahren entwickelt, um aus einem Stück Metall in einem Gang eine hohle Kugel herzustellen. Sehr wichtig für die Schmuckindustrie. Man hat sich Arbeitsschritte gespart und hat auch Material gespart. Man kann das mit jedem Metall machen, ja. Und in allen Größen, wir sind dann so bis ein bisschen größer als die gegangen, bis ganz klein. Ich habe auch noch ein Muster von klein mit dabei.
Spannend.
Und diese Umformtechnik, die beherrschen wir heute noch, ist eine unserer Kernkompetenzen. Das ist die ganze Basis unseres Erfolges.
Das heißt, können Sie ganz kurz zu sich noch erzählen, wer sind Sie, was ist Bitolagertechnik?
Ja, mein Mann und ich, wir sind jetzt die vierte Generation dieses Unternehmens. Wir sind die Inhaber, gemeinsam mit einer Stiftung, die wir gegründet haben, mein Mann und ich. Und Bitolagertechnik ist ein Unternehmen, das Regale und Behälter für die Logistik, die Intralogistik herstellt. Wir biegen also Stahl und wir spritzen Kunststoff. Und deshalb dieses Geschenkchen, das ist Das ist, gebe ich Ihnen aber mit. Schön. Die Kugel nehme ich wieder zurück.
Genau. Welche Kugel?
Habe ich mir fast gedacht. Ne? Ist ein Transponder drin? Nee, Quatsch. Nein, nein, Quatsch. Nein, nein, Quatsch.
Okay, sie hat Humor.
Und das ist jetzt so ein Produkt aus dem Kunststoff. Das ist der kleinste Behälter, den wir Spritz gießen und bis zu einem Großbehälter, der 500 Kilo trägt. Ja.
Und das darf er, also das ist jetzt das quasi die Geschenkübergabe. Kugel zurück, nee, es ist dokumentiert, okay. Die historische Kugel ist wieder...
Gerne, aber ich habe überall gesucht, wir haben nicht mehr so viele Exemplare, ich glaube es sind noch 10 Stück.
Aber der Geist...
Da darf ich natürlich keine weggeben.
Ne? Na gut, also dann müssen wir uns jetzt dealen, weil das nicht ging, dann muss ich nochmal bei Ihnen vorbeikommen und gucke mir dann an, in welcher Vitrine die liegt.
Sehr gut, das ist eine sehr coole Idee.
Sehr gut, also die Energie stimmt hier. Sebastian, jetzt sind wir natürlich gespannt, jetzt hast du schon ein bisschen was gehört über Sabine Bittmann. Was hast du denn mitgebracht? Und kannst du auch erzählen, warum und was hat es mit deinem Unternehmen zu tun?
Also es war natürlich überhaupt nicht einfach. Mir ging es ähnlich wie Ihnen. Ich kannte sie nicht, ich kenne sie nicht. Aber was uns so ein bisschen ausmacht, ist eigentlich, das dürfen Sie auch behalten. Ja?
Danke.
Ist, wir haben immer was mit Affen zu tun.
Schön.
Und natürlich...
Das ist ja cool. Und auch noch rosa.
Und das gehört auch noch dazu.
Oh, Japan.
Wasabi?
Ja.
Ja, Japan könnte auch sein. Ja. Also, was haben wir uns dabei gedacht? Wer uns kennt, weiß, wir werden oft als die Affen bezeichnet. Deshalb ein Affe.
Aha.
Was der da tut, ist, er hält sich die Ohren zu.
Oh.
Wir sind spezialisiert auf Ton. Nämlich auf 3D-Audio. Mit eigenen Tonstudios.
Ja.
Wir sind international damit unterwegs, zu den Details dann später. Mhm. Aber er hält sich die Ohren zu, weil das oft vergessen wird, wie wichtig und emotional Ton eigentlich unsere Gefühle triggern können. Und deshalb das. Und die Wasabi-Nüsse, Sie kennen Wasabi.
Ja, ja. Ne?
In dem Moment, wo man so einen Mund macht, denkt man erst so, und irgendwann ist so eine Explosion. Und wenn wir Installationen auf der Welt machen, ist das, glaube ich, ganz gut vergleichbar. Man hat erst so das Gefühl, okay, was ist das? Und dann auf einmal macht es Bumm.
Ja.
Und ich bin mitten in einer Situation. Und deshalb die Wasabi-Nüsse.
Spannend. Ach, das finde ich ja toll. Vielen herzlichen Dank.
Heißt, kannst du auch nochmal erzählen, wie heißt das Unternehmen? Ich glaube, den Namen hast du jetzt noch gar nicht.
Den habe ich gar nicht gesagt. Man sieht es auch hier. Wir sind die Media-Apes, die Medienaffen. Ja. Uns gibt es noch nicht so lange. Erste Generation.
Wie lange?
Seit 2012 okay. Haben wir geöffnet. Also jetzt auch schon über 10 Jahre.
Ja, ja.
Eigentlich mal ganz marginal mit einem Tonstudio. Und haben dann irgendwann uns spezialisiert eben auf 3D-Audio, was nicht heißt, dass wir keine normalen Tonsachen machen. Wir machen auch viel fürs Radio und wir haben viele Produktionen, glaube 140 Veröffentlichungen an Musik auch gehabt die letzten anderthalb Jahre. Aber 3D-Audio ist so das Ding. Aber Media-Apps ist auch wieder da, die Verbindung zum Affen. Und vielleicht noch wegen der Farbe, das habe ich ganz vergessen. Alle sagen, die bunten Hunde, wir sind so die farbenfrohen Affen. Ja, die bunten Hunde der Neuzeit sozusagen, der Medienbranche. Wenn man uns kennt, weiß man eigentlich irgendwann einfach, man muss die Affen fragen, wenn man irgendwas Besonderes
hat. Wenn man was Besonderes hat. Und was ist 360 Grad im Vergleich zu einfach, sagen wir mal, eine Beschallung?
Wir haben eigene Technologien, die wir unter anderem auch mit dem Fraunhofer eben entwickelt haben. 360 Grad heißt erstmal, wenn Sie in der Kirche stehen, dann können Sie die Augen zuhaben und Sie klatschen in die Hand oder Sie machen Schnipp und Sie würden mir sagen, wir sind in der Kirche.
Mhm.
Wir können solche Räume, wie jetzt auch den kleinen hier, eben in eine Kirche verwandeln. Und zwar, Sie schnipsen dann hier in die Hände und wir sind zusammen in der Kirche. Das ist ein Anwendungsfall. Wir nennen das dann Acoustic Reality. Das sind mehrere Lautsprecher und ein sogenannter Renderer, ein technisches Stück, ein PC im Prinzip, der das in Echtzeit berechnet. Und das ist für ganz viele Anwendungsfälle wichtig. Unter anderem gerade immer mehr im Unternehmertum, wenn es darum geht, seinen Standort zum Beispiel in andere Länder zu transportieren, braucht man ja viel visuelle Kraft und aber eben auch die Akustik und die wird eben oft vergessen.
Ja.
Also wenn ich mit Ihnen mal in Afrika in Ihr Werk gehen will, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich komme zu Ihnen hier nach Deutschland oder wir schaffen das, Ihr Werk als Hologramm irgendwo hin zu transportieren. Das sind so Themen.
Da könnten wir vielleicht noch mal das Gespräch erweitern nach diesem Podcast. Da fallen mir sofort 20.000 Sachen ein.
Da kommen wir ja auch gleich drauf, auf was für Ideen Sie kommen. Aber das vielleicht auch noch mal als Erläuterung. Er hat eben Standort in Afrika gesagt. Sie haben viele Standorte. Können Sie noch mal auch beschreiben, wo Sie überall aktiv sind?
Wir haben 18 oder 19 Standorte. Ich muss gerade mal überlegen. Hauptsächlich in Europa. Wir haben gesagt, also bevor wir über die Meere schippern, beackern wir erstmal Europa richtig gut. Da gibt es genug zu tun, sind dann auch nach Osteuropa gegangen, haben auch sehr gute Geschäfte in Russland gemacht, haben dort sehr gute Partner gehabt und sind sehr traurig, dass es im Moment nicht funktioniert. Und dann haben wir ein Joint Venture mit Indien gemacht. Das war eine sehr spannende Zeit. Das Joint Venture ist beendet nach 10 Jahren. Wir haben ein Werk an der pakistanischen Grenze im Norden Indiens aufgebaut, gemeinsam. Das war wirklich Abenteuer pur, muss man schon sagen. Haben bei der Gelegenheit auch Indien kennengelernt und stark bereist. Und die nächste Tochtergesellschaft außereuropäisch haben wir dann in Dubai gegründet. Danach kamen USA dazu, Kanada. Mittlerweile haben wir eine Tochtergesellschaft temporär gegründet in Australien, weil da so viele Großprojekte von uns zurzeit gebaut werden. Ja, und so dehnen wir uns halt aus, dem Kunden folgend. Mhm. Ja. Nicht, weil uns das Land so gut gefällt, sondern weil der Kunde einfach danach, nach uns ruft.
Wie kann ich mir so ein Großprojekt vorstellen? Was passiert denn da?
Also wenn Sie jetzt zum Beispiel, auch hier in Mainz, weiß ich gar nicht, wo das ist, Sie sehen manchmal so riesengroße Logistikhallen. Mhm. Da wissen Sie genau, da ist ein Amazon drin. Oder Amazon ist ein gutes Beispiel. Riesige Halle und innen drin stehen Regale. Mhm. Und in den Regalen die jeweilige Ware. Mhm. Und diese Regale sind von einem unterschiedlichen technischen Grad. Das kann ganz manuell und rudimentär sein. Ein Palettenregal nennt man sowas, weil man Paletten reinstellt. Es kann aber auch ein hochkompliziertes, automatisiertes, mannloses Gebilde sein. Gerüst und Wand, ja, in einem, hochtechnisch und sehr, sehr anspruchsvoll.
Also, und Sie liefern dann quasi von der Fertigung bis zum Einbau alles, was man dafür
braucht. Ganz genau.
Auch spannend.
Die Projektierung für so gerade sehr, sehr große Läger, wie sie zurzeit weltweit entstehen, die Projektierung machen wir meistens mit einem Generalunternehmer zusammen. Wir sind dann ein Untergewerk Hardware, sagen wir mal so. Es sind immer verschiedene Gewerke drin, Brandschutz, ERP, also das ganze Lagerwirtschaftssystem. Aber das sind meistens mehrere Gewerke am Ort in so einem großen Projekt. Aber alles, was mit der Hardware von der Konzeption über Statik, über Aufbau, Montage, Inbetriebnahme, das ist alles, was wir machen.
Wahnsinn. Ne?
Wenn Sabine Bittmann jetzt redet, hast du dann Ton im Kopf oder eher Bilder?
Naja, also ich sag's mal so, ich habe natürlich erstmal Bilder im Kopf, weil man sich so ein Regal natürlich erstmal visuell vorstellt. Mhm. Aber schlussendlich, um einen Kunden, der vielleicht neu in dem Gebiet ist oder sich damit beschäftigt, könnte man den natürlich auch akustisch mal in so eine Halle holen, wenn auch die Halle gerade eben nicht nebendran steht. Also da habe ich schon die Akustik, weil das ist ja schon impressive, wie klingt so eine Riesenhalle eigentlich?
Genau.
Ne? Ton habe ich vielleicht bei Hallen auch manchmal schon im Kopf, weil ich habe eine Firma in Kanada oder auf der South by Southwest in Austin kennengelernt, die beschäftigt sich mit aktivem Noise Cancelling, weil ja doch in vielen Produktionshallen extrem viel auch da.
Genau.
Bei chaotischer Lagerhaltung zum Beispiel, das ist schon auch lautstark, was da drin stattfindet. Also Ton ist bei mir natürlich immer fest verankert.
Gut. Ja, da fällt mir sofort eins unserer Produkte, nämlich der Behälter ein. Unser zweites Standbein ist ja Kunststoff. Und wir sind ja der Hersteller mittlerweile von dem leisesten Behälter der Welt. Und zwar war das eine Anforderung von Porsche. Die haben ja das zentrale Ersatzteillager für die ganze Welt hier in Deutschland. Und die nehmen sehr genau Acht auf ihre Mitarbeiter, ob es denen gut geht, ob das nicht zu laut ist, ob die ergonomisch alles in Reichweite haben, so wie sich's gehört. Und die hatten die Herausforderung, einen ganz leisen Behälter zu machen, der eine gewisse klar definierte Dezibel unterschreitet. Und da haben wir sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt, geschwitzt und gebrütet, haben ein neues Werkzeug auch bauen lassen. Und also Werkzeug ist dann die Patrize-Matrize, in die der Behälter reingespritzt wird. Das ist ja nochmal ein interessantes Verfahren, ganz anders als Metall zu umformen. Und da haben wir tatsächlich den leisesten Behälter weltweit.
Wahnsinn.
Sind bisher noch nicht vom Thron gestürzt worden und haben auch nicht vor uns wegschubsen zu lassen.
Aber das ist jetzt total, also für mich sensationell, dass man auf so ein Thema quasi kommt, wo man jetzt Akustik, ich habe es mal erwartet, weil ich natürlich in so Hallen schon drin gestanden habe, finde ich total spannend. Aber man sieht auch, wenn ich das jemandem klar machen will, brauche ich immer die Möglichkeit, ihm den Unterschied zu zeigen.
Genau.
Wie klingt das jetzt eigentlich anders? Was ist denn der Unterschied? Der Stressfaktor. Ne? Was passiert, wenn ich mehrere Sachen gleichzeitig in die Regale bekomme und wieder rausnehme? Ich meine, Porsche nimmt ja nicht nur einen Container da raus, sondern das werden wahrscheinlich mehrere sein. Und was ist da der größte? Was ist denn das größte Behältnis?
Der größte Behälter ist einer, der 500 Kilo packt. Das ist so eine halbe Palette, Tonne? Halbe Palettengröße in verschiedenen Höhen. Der ist unheimlich stabil, gibt es in mehreren Ausführungen und ist so, sagen wir mal, für schwere Metallteile oder Ersatzteile für Transporte, ist auch ein Beitrag zum Circular Economy, weil das ja alles Behälter sind, die in der Kreislaufwirtschaft gut zu gebrauchen sind.
Genau. Ja. Das ist nämlich was, das beschäftigt uns auch sehr.
Ja.
Wir haben gerade einen Dome mit einer Firma aus Mannheim entwickelt oder entwickeln den gerade, wo es eben auch um diese Kreislaufwirtschaft geht. Denn auch bei Lautsprechern muss man das in Zukunft einfach beachten. Ne? Was passiert jetzt eigentlich, wenn wir mal so einen 3D-Turm, Dom, nicht mehr brauchen? Bestimmte Teile kann man wiederverwerten, andere kann man in den Wald schmeißen, weil das Ding ist aus Holz. Nur mal als Beispiel. Und deshalb wollte ich direkt nachfragen, wie das mit Nachhaltigkeit ist. Denn Kunststoffe sind ja normalerweise sehr problematisch. Aber das haben Sie ja direkt schon beantwortet.
Kunststoffe sind nicht problematisch. Nur verbundene Kunststoffe sind problematisch oder mit anderen Materialien verbundene. Es geht ja immer darum, kann man etwas einfach recyceln oder ist das Auseinandernehmen von etwas so kompliziert, dass man es lieber verbrennt. Ja? Das ist ja das Thema. Oder zersetzt sich's oder nicht. Unsere ganzen Kunststoffbehälter sind aus Polypropylen, sind also ein Material nur. Und das kann, also erstens gehen die sowieso nicht kaputt, meistens, also seltenst. Aber wenn sie mal kaputt gehen oder wenn sie nicht mehr gebraucht werden, dann kann man sie schreddern und wieder neu spritzen.
Wahnsinn. Ja.
Und das machen wir auch. Wir kaufen zurzeit Regranulat zu, weil die Nachfrage nach Behältern aus Regranulat sehr hoch ist. Das heißt, es gibt eine Beimischung. Es kommt aber auch immer darauf an, welche Anwendung ist es. Weil je mehr Regranulat Sie in so einen Behälter einbringen, desto mehr Eigenschaften verliert er, den er in der Neufassung hat. Zum Beispiel ist ein Behälter aus Regranulat nicht mehr unbedingt lebensmittelecht, was der aus Neuware ist. Ja, ist für die Lebensmittelindustrie wichtig. Fleisch, Brot, egal was, Sie kennen das. Und auch die Durchbiegungseigenschaften werden schlaffer. Und das ist zum Beispiel bei so einem hochautomatisierten Hochregallager sehr wichtig, weil die sind meistens lasergeführt und da darf eine Durchbiegung bei so einem Behälter nur im Millimeterbereich sein. 2,5 Millimeter maximal.
Und die Lebensdauer ist von so einem?
Von so einem Behälter. Also es gibt Behälter, die, ich würde mal jetzt frechweg behaupten, 50 Jahre ist gar nichts für so einen Behälter. Mhm. Ja. Aber wirklich nichts. Und je nachdem, in welchem Umfeld er natürlich benutzt wird. Ja, wenn der ständig da auf dem Betonboden geschmissen wird, wird er natürlich schneller Schaden nehmen, als wenn er pfleglich behandelt wird. Ja.
Ich kriege jetzt mal kurz rein. Sabine Bittmann, was würde Sie noch interessieren, was bei Sebastian Gsuk passiert?
Ja, mich interessiert natürlich raschelt so schön.
Die Balsamis.
Ich bin so versucht, das aufzureißen. Gell? Ja, genau. Mich würde natürlich interessieren, wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Wie haben Sie diesen Bedarf erkannt, dass da sowas ist?
Aber das kann ich schnell erklären. Ich bin, seitdem ich 13, 14 bin, sehr passionierter Audiomensch. Ich wollte immer Toningenieur werden, was ich dann später auch geworden bin. Und ich habe in Frankfurt studiert, während meines Studiums habe ich mich schon mit dem Thema Wellenfeldsynthese beschäftigt. Das ist so die Mutter des 3D-Audios. Das können Sie sich vorstellen, das kennen Sie vielleicht vom Pregens, von der Wasserbühne, da war eine Wellenfeldsynthese. Es sind ganz viele Lautsprecher an einem Band.
Ja.
Auf Ohrhöhe.
Ja.
Und ich kann dadurch, dass ich damit Wellen im Raum produzieren kann, auch Auslöschungen produzieren oder Anhebungen. Sprich,
ja.
Ich kann eine Geige um ihr Kopf wandern lassen. Und das hat mich extrem fasziniert, weil das natürlich eine Art von Reproduktion ist, wie kriege ich direkt Gänsehaut, wenn ich drüber rede, die ich ja eigentlich will, wenn es Menschen gibt, die vielleicht im Kunstbereich was tun, was ich auch in 100 Jahren noch einmal so nachfühlen will. Stellen Sie sich mal vor, Sie könnten neben Mozart sitzen. Ja. Das waren so Themen, das beschäftigt mich heute noch. Jetzt ist es nicht besonders praktisch und ich durfte während meiner Uni auch nicht schreiben darüber. Also ich durfte meine Abschlussarbeit darüber nicht machen, weil da gab es irgendwie zwei Studios in Europa. Eins war, glaube ich, in Hamburg und eins irgendwo in Skandinavien oder so. Ne? Oder in der Schweiz, glaube ich, was. Zwei Stück gab es. Aber das Thema hat mich dann verfolgt. Wir haben uns dann irgendwann mit Kopfhörer 3D beschäftigt, waren hier auch viel unterwegs. Also wir konnten schon bevor jetzt Atmos von Dolby, haben Sie vielleicht mal gehört,
ja.
Konnten wir schon mit Kopfhörer 3D im Prinzip auch Dinge um ihren Kopf wandern lassen. Auch noch bevor Dolby jetzt ein Format rausgebracht hat. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir waren das erste Mal, glaube ich, mit dem Land Rheinland-Pfalz in Austin, in Texas, auf der South by Southwest, als Aussteller mit dem Kopfhörer-3D-Thema. Und haben damals den Herrn Ammermann mitgenommen. Das ist der die Kraftwerkplatte in 3D gemacht hat.
Ah.
Was heißt damals?
Das ist bestimmt schon 5-6 Jahre her. Kurz vor Corona muss das gewesen sein. So 1-2 Jahre vor Corona. Und dort habe ich das Fraunhofer getroffen. Den René Rodegas, das war der Business-Developer gewesen. Mhm. Und die haben das Thema Wellenfeldsynthese weiterentwickelt. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und haben uns überlegt, wie kriegen wir daraus etwas, was wirklich auch praktikabel ist.
Genau.
Und dieses System nennt sich Auralight 3D oder Astrospatial Audio. Das sieht man jetzt hier auf dem Pulli, die Hörer leider nicht. Haben wir dann sozusagen mit dem Fraunhofer als Produkt für den Markt entwickelt. Und was da passiert ist, wir brauchen weniger Lautsprecher und ich habe auch die Dimension über mir. Also wenn ich eine Kirche wieder nehme, da ist ja sozusagen die Akustik, die von oben kommt, extrem wichtig.
Ja.
Aber es ist auch für die Kunst wichtig, weil wenn ich mal ein Objekt über meinen Kopf bewegen will, dann will ich da ja keine Sprünge zwischen Lautsprechern hören. Und genau das können wir. Mit sehr viel weniger Lautsprechern wie das, was die Wellenfeldsynthese macht. Und deshalb ist der Anwendungsfall auch so breit. Wir haben zum Beispiel die Oper Amsterdam hat, glaube ich, 4 von unseren Systemen. Düsseldorf hat jetzt auch 2. Da wird ganz oft die Akustik quasi so echt verändert, dass man keine Baumaßnahmen mehr treffen muss, wenn die Nachhallzeit nicht richtig ist oder wenn der Raumklang nicht gut ist. Also ich sag mal, gerade in solchen Sektoren hat man natürlich noch den Vorteil, egal wo ich dann sitze in dem Raum, es gibt keine schlechten Plätze. Weil in der Realität gibt es die ja auch nicht. Ich meine, ich weiß ja, wo Sie sitzen.
Ja.
Und wenn Sie mit mir reden, sitze ich hier gut und da gut.
Ja.
Und das ist aber bei Ton oft nicht so. Denn wenn Sie Stereo haben, dann kann es sein, dass wenn Sie ein Stückchen rechts sitzen, hören Sie nur noch einen Lautsprecher.
Ja, kennt man ja von zu Hause, ne? Wenn so die zwei Lautsprecher, bis man die ausgerichtet hat, dass es an dem Platz genau ankommt, wie man sich das wünscht.
Aber was würdet ihr sagen? Seid ihr dann Berater? Seid ihr Kreative? Weil wenn ich mir jetzt so eine Kirche vorstelle, dann kommt ihr hin, dann die Lautsprecher kauft ihr dann wahrscheinlich, dann werden die so und so ausgerichtet. Was ist das für eine Leistung?
Also, ist ein super Punkt. Wir sind tatsächlich immer mehr, wir nennen uns selber auch Storyteller deswegen, weil wir quasi von der Idee bis zur fertigen Produktion alles aus einer Hand liefern. Also es nutzt ja nichts, die beste Technologie der Welt zu haben, wenn ich dann dafür keine Inhalte bekomme.
Ganz genau.
Oder andersrum, es nutzt nicht die beste Idee, wenn ich technisch nicht weiß, wie ich es umsetzen muss.
Mhm.
Und hier ist sozusagen für uns immer wichtig gewesen, dass wir erstmal Lautsprecher unabhängig sind.
Mhm.
Wir arbeiten sehr gerne mit bestimmten Lautsprecherherstellern, aber ich bin nicht der Verkaufsmensch für diese Marke. Wir sind unabhängig. Und das heißt, wenn Kunden zu uns kommen, sind die Ideen, die die haben oder die, sagen wir mal, die Projektvorstellungen ganz unterschiedlich und da lassen wir uns erstmal drauf ein und deshalb ganz oft startet alles bei uns mit einem Workshop, wo wir überlegen, okay, wie setzt man jetzt Immersion, das ja auch visuell ist.
Ne?
Also ich meine, logischerweise braucht man die Augen, um trotzdem visuell zu unterstützen, was ich höre. Also andersrum, wie wir es gewohnt sind. Eigentlich unterstützt das, was wir hören, nur das, was wir sehen. Und deshalb sind wir in erster Linie erstmal beratend, dann umsetzend, Also auch so als Generalunternehmer sozusagen und zum Schluss auch der den Content besorgt.
Das ist klasse. Wir sind ja hier zeitlich stark limitiert. Ach, deswegen komme ich schon zu einer persönlichen Frage, die mich noch interessiert hat. Bei Gemischte Tüte mischen wir Gegensätze. Also Logistikbranche meets, würdest du sagen, Kreativbranche?
Ja.
Kreativbranche, ein altes Unternehmen trifft ein junges Unternehmen, Mann, Frau. Und ich habe mich dann gefragt, und das kann man, glaube ich, sowohl persönlich als auch unternehmerisch beantworten, was brauchen Sie, was brauchst du jeweils, um erfolgreich zu sein? Also vielleicht fangen Sie an, Sabine Bittmann. Was braucht Ihr Unternehmen, das 180 Jahre alt ist, für eine Geschäftsführung? Was brauchen Sie persönlich, um immer weiter Spaß dran zu haben, um weiterzuentwickeln? Und dann auf dich bezogen natürlich auch. Was ist das? Braucht man Ruhe? Braucht man bei dir jetzt Ruhe? Was sind das auch für Sie persönlich? Also ganz persönlich. Also ihr habt ja alle schon einen Weg gegangen als Unternehmerin, als Unternehmer, dass Sie sagen, das brauche ich, um erfolgreich zu sein.
Eigentlich von allem etwas. Also auf jeden Fall das Ohr am Markt. Ja, wir sind da wirklich da. Ganz klar ein starkes Informationsbedürfnis, das ein Gespür für Entwicklungen und Trends, wo es hingeht, die unter Umständen auch dann mit befeuern. Aber eben auch die Ruhe, um die Dinge zu reflektieren, die man sieht und hört und liest. Weil man muss ja eine Essenz daraus bilden. Es gibt ja unheimlich viele interessante Sachen. Und daraus dann das Richtige rauszufiltern, was einen weiterbringt. Nicht nur einen selbst, sondern das Unternehmen natürlich. Ich glaube, da braucht man ganz viele Dinge zur Ruhe. Und sehr viel Lebendigkeit, sehr viel Neugierde. Und die einsame Kammer, aber auch ein sehr gutes Team, was offen miteinander diskutiert.
Wir haben noch gar nicht auch über den Standort gesprochen, Meisenheim. Ich weiß gar nicht, wohnen Sie in Meisenheim auch?
Mitten im Ort.
Aber Sie sind nicht da geboren, oder?
Nein, nein, nein.
Wo sind Sie geboren?
In Afrika, in Äthiopien.
Echt? Okay, das wäre ein anderer Podcast. Aber bezogen auf den Standort, was bedeutet diese Heimat, die jetzige Heimat dann für Sie?
Verbundenheit mit unseren Mitarbeitern, weil jeder kennt jeden. Wenn ich samstags durch den Ort gehe, treffe ich das halbe Unternehmen.
Manche finden das ja nervig.
Ich finde das total cool. Ich meine, das ist ja für mich ist der Mitarbeiter ja nicht nur der an der Maschine steht oder am Schreibtisch sitzt, sondern das ist ein Mensch, der hat auch ein Leben neben der Arbeit und hat eine Familie, hat Kinder. Man ist manchmal, gibt es auch einen Bedarf, ja, so, ich bin in dem Verein, könnte man nicht mal einen Behälter für die oder sowas, ja. Oder ich finde das sehr wichtig und finde das auch schön. Ich genieße das. Ich muss sagen, ich genieße das. Ja.
Sebastian, was brauchst du, um erfolgreich arbeiten zu können? Was brauchen Media Apes?
Ja, wir brauchen in der Regel erstmal, deshalb sind wir auch in Neustadt an der Weinstraße, die Ruhe, Dinge zu entwickeln. Und Wein.
Sind Sie beide? Aber lustig, dass beide Ruhe gesagt haben. Wenn man so denkt, hat man diese Ruhe noch? Aber sprich erstmal.
Wir haben einen Standort in Berlin auch, Nujin Kartal, der jetzt als Gesellschafter auch gerade frisch eingestiegen ist, betreut es und baut es da gerade aus. Ich bin oft in Berlin, ich bin oft in großen Städten, ich bin viel auf der Welt unterwegs. Es bringt mir sehr viel, zurückzukommen zu der Basis, die mich nicht so viel ablenkt. Ich kann in Berlin nicht auf die Straße gehen, ohne dass irgendwas passiert, wo ich hin muss. Es ist immer was los. Das heißt, was ich erstmal brauche, ist ein Laboratory hier. Das Zweite, was ich brauche, sind so Gespräche wie heute als Mensch. Weil ich glaube, wir entwickeln uns in eine Richtung, wir müssen viel mehr miteinander sowas machen, was wir heute machen, um kreativ genug zu bleiben, nachhaltige Ideen zu schaffen, die wirklich tragfähig aus Deutschland raus auch exportiert werden können. Ich meine, ich habe schon auf vielen Bühnen hier in der Rheinland-Pfalz gestanden und brenne immer für die Idee, wir können von hier aus richtig viel machen, wenn wir zusammen uns einfallen lassen, was wir eigentlich tun wollen.
Ganz genau.
Und deshalb glaube ich, ist für mich wichtig, um kreativ zu bleiben, brauche ich sehr viele Begegnungen mit Menschen, die mich interessieren. Also umso älter ich werde, umso schwieriger fällt es mir, mit Menschen zu reden, die einfach die falschen Motive haben, sag ich mal. Also für mich falsche Motive haben. Das heißt, wir müssen im Austausch bleiben. Und solange das passiert, glaube ich, brennt auch das Feuer in mir, um immer weiterzugehen, um auch Dinge zu entwickeln, die wir heute noch gar nicht sehen können.
Wart ihr schon mal beim Blind Date?
Nee.
Sebastian. Okay, du bist verheiratet wahrscheinlich, möchtest darüber nie reden.
Nee, ich war tatsächlich noch nicht auf dem Blind Date.
Es geht ja bei einem Blind Date darum, dass man sich kennenlernt.
Ja.
Und für uns natürlich vom Team, vom Gemischte Tüte, so, was ist für eine Energie entstanden? Wenn ihr euch, das war wirklich nicht viel Zeit, wenn ihr euch jetzt gegenseitig auch mal einschätzt, was glaubt ihr, sind Unterschiede, was sind Gemeinsamkeiten?
Also ich glaube, dass gerade die letzte Antwort hat viele Gemeinsamkeiten gezeigt, die aber, glaube ich, allen, die ein wirklich interessantes Thema verfolgen, genauso umtreibt. Also der Bedarf, sich zu konzentrieren auf das, was einen interessiert, aber auf der anderen Seite auch der große Input und die Neugierde. Irgendwie ist das etwas, was alle treibt und alle irgendwie so haben, die so eine tolle Idee entwickeln und weiterführen. Das ist, glaube ich, so ein Geheimnis.
Also das kann ich nur zurückgeben. Also ich glaube, was wir definitiv gemeinsam haben, ist diese Neugier, dieses sich mit Dingen beschäftigen, die uns selber vielleicht im ersten Moment erstmal gar nicht erscheinen, als ob uns das weiterbringt, aber trotzdem merken wir, da ist irgendwas.
Genau.
Was uns ja dann sozusagen wieder USPs verschafft, wie man so schön sagt. Und ich glaube, was man auch merkt, ist, die Größenunterschiede zwischen unseren Unternehmen spielt keine Rolle.
Nee.
Es ist einfach das Zwischenmenschliche. Und das habe ich gelernt und wahrscheinlich Sie auch. Die besten Geschäfte oder Ideen entstehen ja nicht, weil ich unbedingt jetzt was verkaufen will, sondern in erster Linie, weil erstmal die Chemie stimmt. Und dann passieren die Dinge. Das heißt, was ich mitnehme hier auch, was ich sagen kann, ist, wir sind uns sozusagen in vielen Dingen ähnlich und ich glaube, wir haben auch einen guten Standort gewählt.
Das ist ein sehr schönes Wort.
Und jetzt kommt die große finale Frage. Is it a match? Ihr habt jetzt beide von Anfang an immer so gemeinsam Ideen entwickeln. Und das ist ja eine Frage, die wir im Podcast auch beantworten möchten. Gibt es direkt was, wo Sie beide sagen, oh ja, das fällt mir sofort ein, wo wir uns jetzt ein bisschen kennengelernt haben, das können wir mal gemeinsam umsetzen, das ist eine großartige Idee. Weiß nicht, wer zuerst mag.
Ja, also ich kann da direkt einsteigen, weil ich ja vorhin...
Du hast ja schon ab Minute 10. Nee,
ich glaube, tatsächlich fallen mir da wirklich sehr viele Sachen ein. Ja. Also einmal auf vertrieblicher Ebene.
Ja.
Standortstransport, Nachhaltigkeit im Traveling. Also alles, was damit zu tun hat, die Welt ein bisschen besser zu machen und vor allem effizienter und auch Kosten einzusparen, über sowas Emotionales wie jetzt, wo der Ton eben auch stimmt. Und wahrscheinlich könnte man in dem Bereich auch extrem viel Simulationsdinge zusammen machen.
Hm.
Also wie mache ich eigentlich einem klar, dass der Aufpreis für eine leisere Box sinnvoll ist?
Ja.
Einfach weil man es spürt, weil man es merkt, weil man es hören kann.
Ja. Ich sehe schon diesen Aufbau in diesem Porsche Zentrallager, ja, wie wir diesen Behälter da vor dieser großen Wand von Behältern laufen lassen und dieses Erlebnis einfach spürbar machen. Das finde ich total faszinierend, weil man gerade so akustische Erlebnisse im Alltag, glaube ich, nicht so oft hat, wie man es vielleicht bräuchte.
Mhm. Genau.
Ja.
Oder viel zu viel und man hört nicht mehr so richtig.
Ja, und hört so das einzelne Faszinierende nicht mehr. Ne?
Ja. Absolut.
Dann kommt ja bei einem Blind Date immer die Frage, werden Sie sich wiedersehen?
Ich sag ja.
Absolut. Also vor allem, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe die Kugel nicht bekommen. Ich gehe mir die angucken, wo die steht.
Ich sehe schon, ich muss doch noch durch die Archive. Ich muss ihm noch eine Kugel schenken.
Okay. Dann sagen
ich habe das Gefühl, ich komme nicht drum.
Aber hoffentlich nicht, weil ich die per Post kriege, weil ich nicht kommen soll.
Nein. Also die Produktion gucken sich an und dann
das
kriegst du da vielleicht noch eine Idee.
Dann verabschieden wir jetzt die Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle. Und Sie wissen ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier geht es jetzt noch weiter mit dem Blind Date. Hier wird jetzt noch weiter gesprochen. Und ich gehe fest davon aus, dass Sie sich wiedersehen. Wir freuen uns sehr, dass wir hier so ein gutes Match hinbekommen haben und dass es so ein super lockeres und energiereiches Gespräch war. Herzlichen Dank.
Das war mir ein sehr großes Vergnügen.
Also, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Tschüss. Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt es jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind-Date-Gäste bei Gemischte Tüte.